Herzlich willkommen zu Immer was los in Landau, der lokale Politik-Podcast mit Lukas Hartmann und Isabel Schirmer.
Wer seit den letzten Tagen in der Landauer Fußgängerzone unterwegs ist, sieht überall so grau gefärbte, riesige Blumenkübel, die noch keine Blumen haben. Das sind unsere Zufahrtsschutzelemente, die leider notwendig sind, um unsere Kultur- und Festveranstaltungen vor Leuten zu schützen, die mit dem Auto versuchen, Menschen zu gefährden und zu verletzen. Auch wenn das noch nicht passiert ist in Landau und hoffentlich niemals passiert, sind Ordnungsamt und Polizei gemeinsam der Auffassung, dass wir da mehr tun sollten als in den vergangenen Jahren. Und deshalb stehen die vor allem dort, damit Autos nicht enorm beschleunigen können. Denn je schneller die fahren und desto mehr Strecke sie haben, um die Geschwindigkeit zu erreichen, desto gefährlicher. Und deshalb haben wir einige stationär nun aufgestellt. Die sind zwar beweglich, aber sie wiegen 3,8 Tonnen. Deshalb wird man sie nicht so schnell von einer Stelle zur anderen verschieben. Es gibt noch einige mobile, leichtere und schwerere, die wir für unterschiedliche Zwecke einsetzen. Und letzten Endes dient das alles dem Schutz der Bürgerinnen und Bürger in Landau. Es gibt keinen absoluten Schutz, niemals und nirgendwo, aber es gibt ein gesundes Mittelmaß zwischen Sicherheit und Freiheit bei der Art und Weise, wie wir unser Leben führen. Und deshalb tun wir das und sollten unsere Feste dann auch weiter genießen. Was man noch nicht genießen kann, ist das Gepardenbaby Asamo im Landauer Zoo. Wir haben dort die Situation, dass unsere Gepardin ein einzelnes Baby zur Welt gebracht hat. Und da ist es oft so, dass Geparden, wenn sie nur ein Jungtier bekommen, das häufiger mal nicht annehmen. Das ist wohl in der Natur darin begründet, dass die Aufzucht für ein Jungtier sich nicht lohnt und man dann lieber wieder schneller trächtig werden kann für einen neuen Versuch. Was in der Tierwelt ganz normales klingt für unsere Ohren etwas grausam. Das hat sich auch das Zootier-Team gedacht. Und der Zoodirektor, Herr Dr. Heckel, hat deshalb entschieden, dass das junge Gepardenbaby per Hand aufgezogen wird. Er und seine Frau kümmern sich jetzt darum und im Moment sind sie noch nicht zu sehen im Zoo. Aber vielleicht ja in einiger Zeit. Was wir auch haben, ist, dass die Energie Südwest jetzt mit der Umrüstung auf Smart Meter beginnt. Das sind Stromzähler, die digital ausgelesen werden können und 15 Minuten genau Stromverbräuche anzeigen und steuern. Das ist wichtig für die Energiewende und bis ins Jahr 2032 müssen 90% der Haushalte damit ausgestattet werden. Die Energie Südwest beginnt jetzt aber mit den Haushalten, die mehr als 6.000 Kilowattstunden pro Jahr an Strom verbrauchen oder die mehr als 7 Kilowattstunden Peak an eigener Stromerzeugung haben. Da wird jetzt angefangen und ja, diese Smart Meter sind eine gute Sache, aber sie sind auch ein großer Umbau und erfordern jetzt einiges an Zeit. Außerdem wurde gefragt von einem unserer Hörer, was denn los ist mit dem Ausbau der Königsstraße. Alle haben mitbekommen, Waffenstraße ist fast fertig, der Südteil der Königsstraße ist fertig und jetzt geht's an den Nordteil, quasi ab der Queich. Dort ist der Start jetzt im Herbst, um genauer zu sein, geplant für Oktober. Und das Ziel ist eine verkehrssichere Straße, die auch attraktiv ist für den Einzelhandel und die Gastronomie, bei der es mehr Bäume gibt für die Klimaanpassungsmaßnahmen und die einfach zum Aufenthalt und zum Schlendern einlädt. Das, was auch meiner Überzeugung nach das Einzige ist, was uns im Kampf gegen den Internethandel vor Ort hilft. Es muss Gründe geben, eine Stadt zu besuchen und ja, dieselben Waren günstiger im Internet kaufen zu können, ist einfach kein Anreiz, in die Innenstadt zu kommen, sondern da muss man anderes bieten. Man geht davon aus, dass die Umbauzeit 2 Jahre beträgt. Die längere Zeit ist notwendig, weil auch alle Hausanschlüsse erneuert werden, also Wasser, Abwasser, Strom, Internetverbindung und die Fernwärme, die in große Teile der Königsstraße dann zur Verfügung stehen soll. Außerdem müssen wir dort auf den Hochwasserschutz achten. Da werden so Regenwasserkanäle und Regenrückhaltemöglichkeiten unter der Straße eingebaut. Das ist alles relativ schwierig und ist dann noch kombiniert mit historischen Funden, die teilweise zurückgehen in die Römerzeit. Also schwierig. Aber wir kriegen das hin. Wir haben es auch im Südteil hingekriegt. Also werden wir es im Nordteil hinkriegen. Gebaut wird in drei Abschnitten. Einmal von der Queich bis zur Rosengasse, dann von der Rosengasse bis zur Trappengasse und von der Trappengasse dann zur Zeughausstraße bzw. Theaterstraße. Ich glaube, es heißt Zeughausgasse, aber auf meinem Zettel stand Zeughausstraße. Da wird immer dafür gesorgt werden, dass die Abschnitte dann anfahrbar sind für Autos, wo es auch notwendig ist. Aber selbstverständlich wird die Straße auch in ihrer Umbauzeit einiges den Anwohnerinnen und Anwohnern und den Geschäftsinhabern abverlangen. Wir wissen das. Aber die Debatte um die Königsstraße ging 10 Jahre. Mir ist es dann vor einigen Jahren gelungen, einen Kompromiss zu finden, der dann 85% des Stadtrates zufriedengestellt hat, den wir abgestimmt haben, den wir jetzt umsetzen. Teil dieses Kompromisses sind auch die modalen Filter, also die Möglichkeiten, wo nur Radverkehr durch kann und Fußverkehr, aber kein Autoverkehr. Aber ein Teil des Kompromisses ist auch, dass am Ende des Umbaus genauso viele Stellplätze zur Verfügung stehen werden wie jetzt. Also an all diejenigen, die so Geschichten und Märchen erzählen von es fallen alle Parkplätze weg. Es ist nicht so. Das sind die News für diese Woche. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Kerwe in Gottramstein, die dieses Wochenende losgeht. Und in Dammheim gibt's dann am kommenden Wochenende und in Wolmesheim ab dem 22. August. Also viel Spaß auf den Kerven und bis bald. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Immer was los in Landau mit mehreren Premieren. Wir sind zum ersten Mal nicht in Landau, aber immer noch in der RPTU. Freundlicherweise dürfen wir ja deren Tonstudio benutzen, um unsere Aufnahmen in Landau zu machen. Heute sind wir in Kaiserslautern. Isabel ist leider nicht dabei, heute zumindest, aber wir haben Herrn Drescher, Präsident und Professor an der RPTU hier, der seit nun 9 Monaten Präsident unserer Universität ist, einer neuen Institution, hervorgegangen aus 2 alten. Und darüber werden wir heute sprechen, über die RPTU, über die Rheinland-Pfälzische Technische Universität, Kaiserslautern-Landau. Und ich muss sagen, am Anfang dachte ich, oh, das ist irgendwie ein bisschen schwierig mit RPTU, aber je häufiger man es sagt, desto besser kommt es einem von den Lippen, oder Herr Drescher? Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich würde auch sagen, RPTU geht gut von den Lippen. Und die Hoffnung ist natürlich, dass es irgendwann mal so ist wie BASF oder vielleicht auch RWTH, dass man nicht mehr so genau weiß, was sich hinter diesen Buchstaben verbirgt, aber die Institution, die dazugehört, gut kennt.
Dann braucht man es ja auch einfach irgendwann nicht mehr auszusprechen. Genau. Ne? Wenn jeder weiß, was es auch ist. Die 17.000 Studierenden und 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die sie verantwortlich sind, wissen es wohl schon. Und was man in Landau schön sieht, ist, dass das Branding immer häufiger auftaucht. Also an der Unitreppe beispielsweise ist es jetzt sehr prominent platziert worden. An einigen Außenstellen, es gibt noch ein paar so Hausmeisterautos, die immer noch mit Universität Koblenz-Landau durch die Gegend fahren. Aber sie bemühen sich schon, dieses Label auch deutlich und stark zu machen.
Wir bemühen uns, trifft es glaube ich ganz gut. Ja, wir sind für meinen Geschmack da deutlich zu langsam unterwegs. Das ist in Kaiserslautern auch nicht anders. Da gibt es auch noch die TU Kaiserslautern Autoaufdrucke. In Landau haben sie es gerade skizziert. Es ist einfach ein langwieriger Prozess, weil einfach an so vielen, vielen Stellen diese Universitätslogos auftreten. Aber wir arbeiten dran und kommen voran.
Ja. Langwieriger Prozess ist vielleicht das richtige Stichwort. Also diese Universität und ihre Geschichte beginnt vor einigen Jahren mit einer Studie, einer Analyse aus dem Rheinland-Pfälzischen Hochschulministerium, wo man zum Ergebnis kam, irgendwie Landau und Koblenz, ich würde sagen, eine eine Partnerschaft und Ehe, die so als Fernbeziehung geführt wurde, weit, weit voneinander entfernt. Und man hatte irgendwie noch so einen dritten Standort mit Mainz dabei, soll er aufgelöst werden. Aber in der Pfalz gäbe es doch große Chancen mit dem Zusammenspiel von Kaiserslautern, einer technischen Universität, und dem Standort Landau. Sie waren bei dem ganzen Prozess, glaube ich, erst in der Spätphase, als schon alles entschieden war, was die grundsätzlichen Sachen angeht, nicht dabei, aber jetzt bei der Ausgestaltung, wie es konkret ist, dabei. Würden Sie uns vielleicht mal mitnehmen, was ist diese Heirat oder diese Fusion und was machen Sie gerade daraus?
Ja, sehr gerne. Also zunächst kann man mal sagen, dass diese Studie, die Sie angesprochen haben, vom Wissenschaftsministerium, durchaus auch externe, also Kolleginnen und Kollegen außerhalb von Rheinland-Pfalz involviert hatte, mit der Frage, wie kann man das rheinland-pfälzische Wissenschaftssystem, das Universitätssystem restrukturieren, vielleicht einfach auch schlagkräftiger machen. Und da war ich tatsächlich nicht dabei. Ich, wo wir hier so unter uns sind, kann ich ja vielleicht ausplaudern, dass ich, vorheriger Standort war Konstanz für mich, dass ich dort einen Anruf bekommen habe und am Telefon gefragt wurde, man suche für die RPTU einen Präsidenten, ob ich nicht Interesse hätte. Und ich dann zunächst mal sagen musste, ich habe nicht den Hauch einer Idee, wovon Sie gerade sprechen. Ich weiß nicht, was RPTU ist. Das war schon ein bisschen nachlässig von mir, weil die RPTU seit dem 01.01.2023 als jüngste Universität Deutschlands existiert. Vielleicht muss ich da mich bei meinem Team gleich entschuldigen, die mir immer und immer wieder sagen, ich darf auf keinen Fall behaupten, dass es die jüngste Universität in Deutschland ist, denn es gibt ja eine ganz lange Tradition eben sowohl in Landau auch als in Kaiserslautern. Mhm. Aber ich finde, das Label ist einfach zu schön, um es zu überspringen. Genau, und man hat also am 01.01.2023 hat man die Fusion vollzogen. Es ist dann eine Universität geworden. Und ich bin dann an Bord gekommen ab Herbst 2024. Man hatte zuvor eine Regelung, dass man eine Doppelspitze als Universitätsleitung hatte, damit man eben eine Person aus Kaiserslautern, eine Person aus Landau hat. Das sind die Kollegen Gabi Schaumann und Arnold Schäfter gewesen. Und dann eben ab Oktober 2024 dann ich als ich kokettiere unheimlich gerne mit dem Begriff Gründungspräsident, aber eben als erster gemeinsam gewählter Präsident der RPTU hier bin. Und dieser Fusionsprozess ist natürlich bei weitem nicht abgeschlossen, sondern jetzt, und das ist etwas, worüber ich mich sehr freue, was ich sehr, sehr gerne mache, geht es eben darum, aus diesem formalen Zusammenschluss auch wirklich was zu schaffen, was gut funktioniert. Und da ist es ein großes Glück, dass die beiden Standorte, die jetzt hier zusammenkommen, sehr komplementär zueinander sind. Das war vielleicht auch die Schwierigkeit der Universität Koblenz-Landau, dass man dort sehr ähnliche Standorte mit einer großen räumlichen Entfernung hatte. Mhm. Sie hatten es angesprochen, die Verwaltung saß in Mainz. Das Konstrukt hat eben zumindest die damalige Kommission, die Studie angefertigt hat, nicht überzeugt. Brauchen wir aber auch nicht lange drum herum reden. Die beiden Universitätsstandorte, Kaiserslautern und Landau, waren jetzt nicht gerade total enthusiastisch, was die Fusion angeht.
Wobei es da auch von Anfang an unterschiedliche Stimmen gab.
Das stimmt.
Also so als jemand, der auch sehr skeptisch war, darf ich vielleicht sagen, weil ich so ein bisschen die Sorge hatte, aus Landauer Perspektive, am Ende werden wir da irgendwie untergebuttert. Mhm. Und der jetzt gerade auch neu lernt, nicht wir werden untergebuttert oder irgendwie die werden untergebuttert oder irgendwer gewinnt, sondern wir versuchen gemeinsam stark zu sein und das Komplementäre zu betonen, wie Sie das gerade getan haben. Aber ganz am Anfang haben Leute hier in Kaiserslautern gesagt, ist ja toll, dann sind wir nicht mehr die einzigen Geisteswissenschaftler, sondern ja. Wir kriegen noch ein paar Leute, die so unsere Perspektive teilen. Und in Landau haben ein paar Leute gesagt, oh, in Kaiserslautern ist man in dem und dem Bereich total stark. Also die gab es von Anfang an.
Ja.
Aber die Skepsis überwog vielleicht am Anfang und ich spüre im Moment zumindest so aus der Beobachtung, da macht sich gerade was auf und es wächst ein bisschen was zusammen. Aber entschuldigen Sie.
Ich würde das auch so einschätzen, ja. Also ich erlebe eine große Aufbruchstimmung an der Universität. Mhm. Natürlich gibt es unendlich viele Details, die jetzt bedacht werden müssen. Aber die RPTU hat eben durch diesen Zusammenschluss eine unglaubliche thematische Breite. Und das ist, glaube ich, das, was vor allem für mich so überzeugend ist, dass wenn wir sagen, es gibt große Herausforderungen unserer Zeit, wenn wir die lösen wollen, dann brauchen wir einen multiperspektivischen Ansatz. Und deswegen brauchen wir diese große disziplinäre Breite, die die RPTU jetzt eben bieten kann. Aber wenn ich jetzt schon die Gelegenheit habe, Menschen da draußen zu erreichen über diesen schönen Podcast, würde ich gerne eine Sache loswerden. Und die ist nämlich, dass ich immer und immer wieder höre, die große Besorgnis, was passiert eigentlich, wenn ich mich als Studentin, als Student, sei es in Landau oder in Kaiserslautern, einschreibe? Was bedeutet das denn für mich, dass es noch einen zweiten Standort gibt? Und die Antwort darauf ist, dass wir unser Studienangebot erstens an beiden Standorten aufrechterhalten. Also ich kann genau diese Fächer studieren, die ich eben vorher in Landau und vorher in Kaiserslautern studieren konnte. Und, auch das ist uns wichtig, niemand von unseren Studierenden muss pendeln. Also ich kann ein Studium entweder in Landau oder in Kaiserslautern komplett durchführen.
Studiert haben Sie, um mal mit Ihrer Vorstellung endlich einzusteigen, mal in der Stadt Karlsruhe, obwohl Sie in Kiel geboren wurden. Eine sehr schöne Stadt, die sich übrigens um die Wiedereinführung ihrer eigenen Straßenbahn bemüht. Also ich war ein paar Mal in Kiel und habe eine gewisse Affinität zu Schleswig-Holstein aus unterschiedlichen Gründen. Aber irgendwie hat sie nach Karlsruhe verschlagen, sowohl zum Studium als auch dann zur Promotion. Das Thema lese ich nicht vor, denn weder der Titel sagt mir etwas, noch glaube ich es korrekt aussprechen zu können.
Ich erinnere mich an ortsaufgelöste Elektronenspinnresonanzspektroskopie.
Ja, danke. Es gab einen Auslandsaufenthalt, international kann man vielleicht sagen, beziehungsweise europäisch in der Postdoc-Phase und dann waren Sie in Konstanz, haben dann habilitiert, quasi über das Thema, wo die Promotion auch angesiedelt war oder zumindest im Themenspektrum, 2014 und dann folgte 2015 die Professur für physikalische Chemie, die Heisenberg-Professur, was glaube ich heutzutage den meisten Leuten aus einer amerikanischen Serie etwas sagt. Damit hatten Sie wahrscheinlich nichts zu tun, aber Heisenberg ist für die Kenner, glaube ich, ein Begriff. Und dann kamen noch ein paar unterschiedliche Stationen, unter anderem seit 2022 Mitglied der Ständigen Kommission für Forschung und Karriereweg der Hochschulrektorenkonferenz. Und dann eben 2024 die Berufung an die RPTU als Präsident. Aber auf meinem Zettel steht auch Professor für Chemie. Mhm. Beides zugleich, das war mir gar nicht klar.
Ja, jetzt haben Sie so viele Sachen gesagt und mir fallen da so viele Anknüpfungspunkte ein. Also vielleicht kann ich zum Beispiel zum einen mal sagen, es war keine unglaublich bewusste Entscheidung von Kiel nach Karlsruhe zu gehen, weil ich nämlich 2 Jahre alt war, als meine Eltern entschieden haben, sie möchten gerne nach Karlsruhe umziehen. Übrigens wegen des Studiums damals. Und da habe ich dann
Wegen deren Studium,
genau. Und deswegen hat es mich dann nach Karlsruhe verschlagen. Und dann bin ich noch ein bisschen gestolpert über Ihre Vermutung, dass ich in der Postdoc-Zeit und Habilitationszeit eigentlich das Gleiche gemacht hätte wie in meiner Promotion. Und das finde ich ganz spannend, denn tatsächlich habe ich da einen ziemlich großen Schritt gemacht. Mhm. Und der Hintergrund war, dass ich in der Festkörperphysik promoviert habe und zu vielen Konferenzen und Veranstaltungen gegangen bin, dort meine Ergebnisse vorgestellt habe. Und relativ schnell gemerkt habe, dass ich mit diesem Thema
in der Chemie vielleicht besser zu Hause?
Ja, das vielleicht auch, aber in dieser Community eher ein bisschen als Außenseiter unterwegs war oder als Exot. Die Leute waren sehr freundlich und fanden das ganz witzig, was ich so mache. Aber so der richtig große Trend war eigentlich eher in Richtung Biophysik. Und ich habe dann die Methode aus der Festkörperphysik übertragen in die Biophysik. Und deswegen ist der Methodenname tatsächlich noch sehr ähnlich, aber das Einsatzfeld hat sich komplett geändert. Also während ich mir Leitungselektronen in Kristallen angeschaut habe in der Promotionszeit, waren es dann eher intrinsisch ungeordnete Proteine, die für Alzheimer zuständig waren in der Postdoc-Phase. Also da gab es schon einen großen Unterschied.
Ja, und das erklärt dann auch, wie jemand wie ich, der nur den Titel liest, richtig, und natürlich die Arbeiten nicht kennt, zu der Idee kommt, war wohl die Fortführung des Promotionsprojektes als Habilitation.
Ja. Genau, und ich bin dann eigentlich von der wissenschaftlichen Betätigung her sehr stark aus der Festkörperphysik rausgegangen und dann in ein sehr interdisziplinäres Feld, wo Biologie, Biochemie, Physik, auch Medizinphysik, all das zusammenkam. Sehr interdisziplinäre Arbeitsgruppe, die wir aufgebaut haben und die dann eben die Forschung so stark geprägt hat. Und jetzt die Frage, warum eine Professur an der RPTU? Ich habe ja ein Wahlamt inne. Ich bin gewählt worden von Senat und Hochschulrat der RPTU.
Für 8 Jahre, glaube ich.
Ich glaube für 6.
Aber das war eine der Fragen, die wir im Auto auf dem Weg hierher noch hatten.
Ja. Und da gibt es im Prinzip 2 Möglichkeiten. Entweder ich werde an meiner Universität damals Konstanz beurlaubt und gehe für das Wahlamt für eine Zeit in die Pfalz und dann wieder zurück. Und das schien mir nicht so glaubwürdig. Mhm. Also mir war es wirklich wichtig, mich ganz auf die RPTU einzulassen. Mhm. Und deswegen haben wir eben dann vereinbart, dass ich einen Ruf auf eine Professur an der RPTU im Fach Physikalische Chemie bekomme. Damit Professor der RPTU bin und bleibe, völlig unabhängig vom Wahlamt, und dann eben von dieser Professur beurlaubt bin, um jetzt Präsident sein zu dürfen. Und damit besteht eben für mich die Möglichkeit, dass wenn ich nach dem Wahlamt wieder wissenschaftlich weitermache, dass ich das dann auch an der RPTU kann. Und ich glaube, das ist, also damit habe ich sozusagen ein höchstes Eigeninteresse, den Tanker RPTU nicht völlig gegen die Wand zu semmeln.
Und in der Politik ist es zumindest so, wenn man mal in einer Position ist für eine Amtszeit, versucht man es in der Regel noch für eine zweite oder länger in der Position. Aber das können wir einfach mal so lassen. Mich würde interessieren, Herr Drescher, wie ist so Ihr Wissenschaftsverständnis? Was interessiert Sie? Was begeistert Sie? Und wie stehen Sie so zu den Fragen von Forschung und Lehre als Professor?
Ja, das ist natürlich eine erstmal ziemlich allgemeine Frage, aber ich kann ja mal so ein bisschen was dazu plaudern. Ich glaube, dass Wissenschaft etwas ist, was ein Luxus für die Menschheit zunächst mal ist. Mhm. Ich habe dann immer so vor Augen den Ruiden Miraculix, der so als weiser Mann seinem Dorf irgendwie hilft. Und ich glaube, diesen Anspruch muss Wissenschaft auch haben. Also wir wollen Probleme lösen, die für die Menschen relevant sind. Und jetzt kommt das große Aber. Das geht nicht auf direktem Wege, sondern das braucht Grundlagenforschung. Es gibt ja hunderte bekannte Beispiele, wozu Grundlagenforschung geführt hat, dass selbst wenn man sich mit so etwas Abgedrehtem wie einer allgemeinen Relativitätstheorie beschäftigt, dass dann die Grundlage ist, warum ein GPS funktioniert oder dass aus der Teilchenphysik Datenanalyse letztendlich das Internet entstanden ist. So könnte man hunderte von Beispielen aufführen, wo man eben aufgebrochen ist, ohne eine konkrete Anwendung vor Augen zu haben. Es braucht diese Grundlagenforschung. Und das Schöne an der RPTU ist, dass wir das aber nicht gegen die Anwendung ausspielen müssen, sondern an der RPTU funktioniert diese Verzahnung von Grundlage und Anwendung ganz großartig. Und ich kann ehrlich sagen, dass das für einen Präsidenten auch deswegen ein Glück ist, weil es leicht fällt, den Menschen da draußen zu erläutern, warum es gut ist, sich einen solchen Luxus wie eine Universität in Rheinland-Pfalz zu leisten.
Und das ist dann als Universitätspräsident eine Ihrer Hauptaufgaben?
Also Vertretung der Universität nach außen ist natürlich eine der wichtigen Aufgaben. Ich glaube, vielleicht kann ich an 2 Beispielen sagen, was wirklich große Aufgaben sind. Das eine ist, ich bin involviert in die gesamte Berufungspolitik der Universität. Wir haben ungefähr 300 Professuren. Das heißt, wir schreiben jedes Jahr 10, 12, eher mehr. Ja. Also Menschen werden erst relativ spät Professor oder Professorin im Lebensverlauf. Und wir haben natürlich auch Juniorprofessuren, die nur für eine gewisse Zeit besetzt sind. Mhm. Deswegen kommen wir eben auf eine etwas größere Zahl an Neubesetzungen. Und das ist tatsächlich ein ganz großer Hebel, um die Wissenschaft, die an der RPTU stattfindet, gestalten zu können. Welche welche Menschen kommen da, was haben die für Eigenschaften. Wir brauchen Nerds, genauso wie gute Erklärer. Wir brauchen erfahrene Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen junge und das gleichzeitig natürlich bei der Frage der Wahl nach Themen. Mhm. Was sind die Themen der Zukunft? Mit welchen wollen wir uns beschäftigen? Welche Talente können wir dafür holen? Und das macht einen großen Teil meiner Zeit aus, genau diese Berufungspolitik mitzugestalten. Und der zweite große Arbeitsaspekt ist, dass, und vielleicht ist es ein bisschen wie Kommunalpolitik, wir einen Senat haben, das ist also das Parlament der Universität, dessen Vorsitzender darf ich sein, was aber eben nicht bedeutet, dass ich allein sagen kann, wo es lang geht, sondern das ist eigentlich bei allen Entscheidungen der Universitätsleitung so, dass es immer wieder darum geht, den Senat davon zu überzeugen, dass das ein guter Weg ist und dann eben auch Mehrheiten dafür zu finden. Und das könnte ich mir vorstellen, ist in der Kommunalpolitik vielleicht vergleichbar.
Es gibt ja diese Tradition der inneren Selbstorganisation der Universitäten schon sehr lange. Ja. Sie ist nur begrenzt demokratisch, selbstverständlich, insofern, dass die Stimmverhältnisse ja nicht an der Personenzahl festgemacht wird, sondern je nach Statusgruppen unterschiedlich gewichtet wird. Also natürlich sind die Professuren, sowohl Professorinnen als auch Professoren, deutlich stärker vertreten in dem Senat als beispielsweise die Studierendenschaft, die eine sehr große Zahl an Mitgliedern einer Universität ausmacht, ist ja so ein Thema in der politischen Studierendenschaft schon seit vielen Jahrzehnten. Man solle das paritätisch machen.
Ich nutze Ihre Redepause, um zurückzufragen. Ich bin deswegen verblüfft, dass Sie sagen, das ist vielleicht nicht ganz so demokratisch, weil sich das ja tatsächlich aus unserem, ich würde sagen, aus dem heiligen Gral unserer Demokratie ableitet, nämlich aus dem Grundgesetz, wo eben verankert ist, dass genau diese sogenannte Professorenmehrheit dafür sorgt, dass eben Forschung und Lehre frei bleiben. Ich verstehe sofort, dass man da auch anderer Meinung sein kann, aber ich glaube, undemokratisch würde ich es nicht nennen.
Wir spulen ja nicht zurück und wir korrigieren hier auch relativ wenig bei der Aufnahme. Wir hätten uns falsch verstanden, wenn Sie verstanden hätten, undemokratisch. Aber vielleicht kann ich den Vergleich machen. Mehrheitswahlrecht und Verhältniswahlrecht sind beides legitime Formen, wie man demokratische Entscheidungsprozesse oder Wahlprozesse organisieren kann. Ich würde das Verhältniswahlrecht als wertvoll und vielleicht auch besser titulieren. Mhm. Und ich wollte nur aufgreifen, die Debatte, die mir aus studentischen Zeiten bekannt ist, dass doch die größte Gruppe im Senat so stark unterrepräsentiert wäre. Auf der anderen Seite, viele Studierende sind eben 3 bis 5 Jahre an einer Universität. Professorinnen, Professoren bleiben manchmal ihr ganzes Berufsleben, zumindest ab der Berufung, an derselben Universität. Die haben vielleicht auch manchmal ein größeres Interesse an der langfristigen, erfolgreichen Entwicklung einer Institution als Leute, die nur 3 Jahre da sind. Deshalb, man kann unterschiedliche Positionen haben, aber irgendwie one man, one vote ist es nicht. Das war mein einziger Punkt, den ich da aufgreifen wollte. Ja. Was ist denn so das Liebste, was Sie machen, das letzte Dreivierteljahr an dieser Universität? Sind es die Berufungen?
Also ich glaube, da würde ich auch 2 Sachen rausgreifen. Das Erste, was ich wirklich unglaublich genieße, ist, dass mein Arbeitsalltag so bunt ist. Mhm. Ich hatte jetzt ja gesagt, klar, ich kümmere mich um Berufungspolitik und ich kümmere mich um den Senat. Aber ich sitze jetzt zum Beispiel hier mit dem Bürgermeister von Landau in einem Tonstudio und ich komme gerade
aus einem sehr beeindruckenden übrigens, wenn ich das mal positiv über Kaiserslautern sagen darf.
Vielen Dank. Und ich komme gerade aus einem Telefonat, wo ich abstimmen durfte, eine Delegationsreise in die USA. Und davor war ich in einem Gespräch, wie wir uns in der Lehrkräftebildung besser ausstellen. Und nachher gehe ich in ein Gespräch, in dem es darum geht, wie schaffen wir es, notwendige Reinvestitionen in Naturwissenschaften im Gerätepark hinzubekommen. Mhm. Also was ich sagen will ist, ich habe einen unglaublich abwechslungsreichen Tag und das genieße ich. Und die zweite Sache, die ich sehr, sehr genieße, ist, ich arbeite in 2 großartigen Teams. Ich habe einmal als Team sozusagen meine direkte Arbeitsumgebung, das sind, kann ich ja vielleicht auch hier mal sagen, das sind Frau Sattler und Frau Helf und Frau Jansen und das ist auch ein bisschen gemein, eine Frau Drescher, mit der ich sehr eng zusammenarbeite. Wir teilen uns den Nachnamen, wir sind verheiratet, aber nicht miteinander. Ja. Und das führt also zu lustigen Konfusionen, aber wir ertragen das sehr tapfer. Und mit diesem Team zu arbeiten, macht einen großen, großen Spaß. Und auch das Teampräsidium, was natürlich eine wichtige Gruppe für mich ist.
Also die Vizepräsidentin und Vizepräsidenten.
Richtig, zusammen mit Kanzler und stellvertretenden Kanzler. Mhm. Das ist die Hochschulleitung. Wir treffen uns eben regelmäßig, fassen auch kollegiale Entscheidungen, beraten uns gegenseitig für unsere verschiedenen Aufgabenfelder. Und das geschieht in einer Art und Weise, die ich als unglaublich angenehm und unglaublich vorwärtsgerichtet empfinde und gehört auch zu meinen Highlights der Arbeit.
Die Vielfalt Ihres Arbeitstages spiegelt vielleicht auch ein bisschen wider, wie vielfältig diese RPTU ist und was man an ihr alles studieren kann. Eines der wichtigen Felder, in denen wir uns bewegen. Also natürlich, Universität ist immer auch Forschung, Wissenschaft, Grundlagenforschung, Erkenntnisse, Kooperationen mit Unternehmen, also was Forschung und deren Anwendbarkeit für Wirtschaft und Gesellschaft angeht. Aber es sind eben auch junge Menschen, die nach dem Abitur oder irgendeinem Äquivalent ein Studium beginnen wollen, um da reinzukommen. Die Breite dessen, was man an der RPTU mittlerweile so insgesamt studieren kann, ist sehr groß und vielleicht vielen da draußen noch nicht so bekannt.
Ja, also wir haben ein schier unerschöpfliches Angebot an Studiengängen. Es sind über 160 Studiengänge, die wir anbieten. Das sind natürlich die ganz klassischen Fächer, möchte ich mal sagen. Also ich habe Physik studiert, man kann Biologie studieren, also diese klassischen Disziplinenfächer. Wir haben dann eine Reihe von interdisziplinären Studiengängen, wo man eben auch über den Tellerrand hinausschaut. Und wir haben eine Reihe von sehr, sehr spezialisierten Studiengängen. Also mir fällt jetzt zum Beispiel spontan ein Nutzfahrzeugtechnologie, um nur ein Beispiel rauszugreifen. Und da kann ich, glaube ich, stolz und selbstbewusst behaupten, da können wir wirklich für alle was anbieten. Eben Geistes- und Sozialwissenschaften, die Planungswissenschaften, die Ingenieurwissenschaften, Natur- und Umweltwissenschaften, da finden wir eigentlich für alle was. Was wir nicht anbieten, um das vielleicht auch nochmal klar zu sagen, ist Medizin und Jura. Aber beispielsweise hat die Raum- und Umweltplanung in ihren Studiengängen auch starke juristische Anteile. Das heißt, wir haben auch Juraprofessoren bei uns. Das muss man vielleicht auch nochmal erwähnen. Hellhörig wurde ich, als Sie sagten, junge Menschen können bei uns studieren. Das stimmt. Und vielleicht können wir auch gleich nochmal darauf eingehen, warum es gerade für junge Menschen auch besonders attraktiv bei uns ist. Aber wir bieten auch sehr herausragende in Deutschland Weiterbildungsstudiengänge an, die sich eben an ältere, was auch immer älter bedeuten mag, wenden. Also zum Beispiel an Personen, die im Berufsleben stehen. Da haben wir unser DISC, unser Fernstudienzentrum, was eben diese Weiterbildungen anbietet. Dann ist vielleicht noch interessant, dass wir sehr unterschiedlich starke Auslastungen unserer Studiengänge verzeichnen. Also
was jetzt nicht besonders ungewöhnlich ist, ne? Wenn man so alle Universitäten in Deutschland anschaut, gibt es, glaube ich, immer mal an der Uni ein beliebteres oder weniger nachgefragtes Fach. Aber es ist auch eine Besonderheit an der RPTU in manchen Bereichen.
Ich glaube, an der RPTU ist es deswegen so auffällig, wegen dieser jetzt schon oft genannten großen disziplinären Breite, dass es eben bei fokussierteren Universitäten, wenn ich es mal so ausdrücken darf, eher die ganze Universität trifft, die jetzt gerade in einem Aufwind oder eher in einer Phase von zurückgehenden Studierendenzahlen ist. Und bei uns ist es eben sehr, sehr heterogen. Also wir haben Studiengänge da ist das Bewerberfeld so groß, dass wir die allermeisten Bewerbungen ablehnen müssen, während wir eben andere Studiengänge haben, wo die Nachfrage so niedrig ist, dass es uns jetzt nicht so sehr aus einer universitären Sicht, sondern eher aus einer gesamtgesellschaftlichen Sicht beunruhigt. Also wenn eben bestimmte Ingenieurstudiengänge wenig nachgefragt sind, dann ist es unter Umständen ein Problem für Deutschland, wenn uns dann diese Fach- und Führungskräfte später fehlen. Gleichzeitig ist es natürlich für diejenigen, die sich auf diese Studiengänge einlassen, so etwas wie eine Arbeitsplatzgarantie bei hervorragenden Ausgangsbasis für Lohnverhandlungen. Also
hat alles. Maschinenbauer und Tiefbauingenieure beispielsweise können sich, glaube ich, ihren Arbeitgeber aussuchen.
Das würde ich
und
auch
nicht
so
umgekehrt.
Sehen. Das genau würde ich auch so sehen, ja.
Ja, Sie sprachen gerade davon, warum sich junge Leute für unsere Standorte entscheiden sollten. Und ich darf das vielleicht für Landau sagen, so als Landauer Perspektive sind wir ja immer auch ein bisschen in Konkurrenz, so als Stadt. Ne? Und zwar mit Speyer beispielsweise oder Neustadt, also Städte, die ungefähr so groß sind wie wir selber. Und dann überlegt man mal so ein bisschen, was sind also die Vorteile und Nachteile oder ne, Standortvorteile. Und also die Queich macht dem Rhein keine Konkurrenz, da kommen wir nicht hin. Also wer irgendwie auf Wasser steht, der hat in Speyer dahingehend einfach einen starken Standortvorteil, den man nicht übersehen kann. Aber die RPTU und ihre Vorgängerorganisationen in Landau sind so ein entscheidender Standortfaktor, glaube ich, der in Landau existiert, der uns abhebt von anderen Städten in der Vorderrhein- und Südpfalz, die auch, glaube ich, Kaiserslautern abhebt in der gesamten Südwest- und Westpfalz, also als Standort, und die auch was mit einer Stadtgesellschaft macht. Also so erlebe ich das. Ja. Es ist einfach anders in der Universitätsstadt. Wir wissen das demografisch, von wegen, wie viele junge Leute haben wir in der Stadt. Ja. Wir merken es auch an der sogenannten Fertilitätsrate. Landau ist da relativ hoch, weil es relativ viele junge Frauen in der Stadt gibt. Ja. Ist die Geburtenrate einfach ein bisschen höher als in anderen Städten. Aber so, Sie haben, glaube ich, einen Studienstandort gewählt, nah an Ihrem Wohnort. Ich habe das auch getan, so aus der Pfalz kommend, dann in Landau geblieben. Aber andere treffen ja eine andere Entscheidung und sind da in einem, ja, in einem weiten Feld, in dem man eine große Auswahl hat, wo man überall hin könnte auf der Welt und in Deutschland zum Studieren. Und da interessiert uns, glaube ich, beide diese Standortfrage schon, weil es ja nicht immer die harte wissenschaftliche Reputation ist, die eine Entscheidung für ein Studium ausmacht.
Ja, ja. Ich glaube tatsächlich, dass aus der Schule kommend viele unserer Studieninteressierten unterschätzen, wie wichtig die Forschung an einer Universität für die Lehre ist. Das liegt einfach an den völlig unterschiedlichen Konzepten in der Schule. Mhm. Unterrichten Lehrkräfte Dinge, die sie vielleicht in ihrem Studium gelernt haben, die sie vielleicht aus Lehrbüchern erfahren haben, die sie sich sonst irgendwie angeeignet haben. Und das universitäre Konzept ist diametral dazu. Denn bei uns unterrichten diejenigen Menschen, die diese Lehrbücher geschrieben haben, weil sie die entsprechenden Entdeckungen, Erfindungen, die dahinter stecken, selbst gemacht haben.
Und die gerade die neuen Lehrbücher schreiben oder die Grundlage dafür erarbeiten.
Genau, genau. Und deswegen wäre mein Rat für von mir aus auch junge Menschen, die studieren möchten, schon auch einen Blick darauf zu werfen, was wird denn an einer Universität geforscht. Das hat auch was damit zu tun, dass natürlich die Grundlagenvorlesungen von Universität zu Universität nicht besonders unterschiedlich sind. Aber schon, wenn es darum geht, Themen für Bachelorarbeiten, für Masterarbeiten zu finden, man schon sehr direkt in die Forschung auch eingegliedert wird. Und dann ist es eben toll, wenn man ein entsprechend breites Forschungsangebot an einer Universität auch hat, wo man dann auch etwas findet, was einem zusagt. Und da kann die RPTU eben sehr, sehr viel bieten als die Technische Universität in Rheinland-Pfalz, die aber eben ganz, ganz bewusst auch die Planungs- und Geistes- und Sozialwissenschaften mit unter einem Dach hat.
Deshalb auch der neue Slogan Spitzenforschung aus der Pfalz. Also Rekurs darauf, was man da wissenschaftlich leistet, was vielleicht so eine normale Bevölkerung nicht irgendwie ständig liest oder was nicht in der Tageszeitung oder so im Lokalradio auftaucht, aber wo die Fachwelt sagt, hey, RPTU, da in Kaiserslautern und Landau wird echt Großes geleistet.
Genau so ist es, ja. Also das nehme ich teilweise ein bisschen amüsiert, teilweise auch ein bisschen beleidigt quasi zur Kenntnis, dass viele Dinge, die wir an der RPTU machen, eben außerhalb fast nicht bekannt sind. Mhm. Also vielleicht als ein Beispiel, viele von uns werden 5G auf dem Mobiltelefon haben. In Deutschland wird gerade am 6G-Standard gearbeitet, der ist etwa 1000-mal schneller und das passiert an der RPTU. Mhm. Das ist etwas, was kaum bekannt ist. Mhm. Und so könnte man viele, viele Beispiele nennen. Und Sie hatten den Slogan Spitzenforschung aus der Pfalz angesprochen. Der verweist auf unser Forschungsmagazin, was wir aufgesetzt haben. Das ist rein digital und versucht, darüber zu informieren, an was wir eigentlich arbeiten. Und zwar in einer, wie ich finde, ausgesprochen gelungenen Form, sodass man selbst wählen kann, wie tief man in ein Thema einsteigen will. Erste Informationen oder wirklich Details. Und sehr gut zu lesen, kann ich nur empfehlen.
Was sind so die Projekte, die Sie in den nächsten 5 Jahren und 3 Monaten noch umsetzen möchten?
Ah, der Countdown läuft in diese Richtung.
Ich habe selber noch 5 Jahre, 5 Monate und ein paar Tage.
Ja,
also so ganz aus dem Kopf streichen kann man ja nicht, wenn man in einem Wahlamt ist. Wie viel Zeit hat man denn noch, um seine Projekte nach vorne zu bringen?
Ja, also ich glaube, es sind 3 große Themenfelder, die mich momentan und sicherlich auch in den nächsten Jahren beschäftigen. Das eine ist tatsächlich die Gewinnung von jungen Talenten im Bereich Studium. Wir suchen Studierende, und zwar diejenigen Studierenden, die gut zu uns passen. Das müssen nicht diejenigen sein, die jetzt das Einser-Abitur haben, sondern sind diejenigen, die ein gewisses Interesse mitbringen, die gewisse Offenheit mitbringen. Diese Menschen suchen wir, und da gibt es natürlich sehr, sehr viel zu tun. Wir suchen in Rheinland-Pfalz beispielsweise gerade verstärkt in einem Bereich, wo keine akademische Vorerfahrung in der Familie besteht. First Generation Academics ist der Jargonbegriff. Ich sehe, hier im Studio meldet sich eine Person, die anonym bleiben möchte, sicher.
Dessen Masterabschluss auch 1,5 Noten besser war als sein Abiturdurchschnitt. Also ja. Ne, ist ja völlig legitim. Abitur ist eine allgemeinbildende Frage. Und viele Aufsteigerinnen und Aufsteiger sind ja nicht unbedingt von Anfang an auf dem Gymnasium. Da kriegt man irgendwie die Möglichkeit zu studieren und sich dann spezialisieren zu dürfen auf Dinge, die einen wirklich begeistern und interessiert. Das ist ja auch Studium.
Ja.
Und da können auch Leute, die nicht irgendwie schon in 5. Generation Akademiker sind, Bestleistungen in Forschung und Lehre erreichen. Das finde ich immer noch was total Begeisterndes an Wissenschaft und Forschung, dass Menschen da auch eine Chance erhalten können. Und zwar aufgrund ihrer eigenen Leistungen und nicht unbedingt, wo sie herkommen.
Das ist so, aber wir wissen auch, dass es eben genau diese Gruppe ist,
die
es objektiv schwerer hat, weil eben gewisse Erfahrungen, die sonst in der Familie ausgetauscht werden, einfach in diesen Familien nicht vorhanden ist. Und wir sehen deswegen zum Beispiel, dass diese Gruppe einen besonderen Zug zu den Hochschulen für angewandte Wissenschaft hat, weil die Universität vielleicht als zu abstrakt oder als zu großer Sprung wahrgenommen wird. Und das ist etwas, wo wir reingehen möchten, ja, wo wir diese Gruppe einfach unterstützen möchten, bei uns gut anzukommen, sich das zuzutrauen, das auszuprobieren, weil ganz ehrlich natürlich für die akademische Leistungsfähigkeit in Wirklichkeit das Elternhaus keine große Rolle spielen kann. Und das gehört in diesen großen Komplex Gewinnung von Talenten, der eines der großen Themenfelder ist. Zweites großes Themenfeld ist, das ist jetzt vielleicht schon sehr speziell, es gibt die Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder. Das ist ein Wettbewerb, der in 7 Jahren wieder stattfinden wird. Und für die RPTU ist es sehr, sehr wichtig, in diesem Wettbewerb dabei zu sein, erfolgreich zu sein. Und wir brauchen diese 7 Jahre auch, um uns auf die nächste Antragsrunde vorbereiten zu können. Da müssen Professoren und Professoren berufen werden, müssen Gebäude gebaut werden, müssen Zentren eingerichtet werden, müssen erste Publikationen gemeinsam angefertigt werden. Und das ermöglicht es uns dann eben, uns vorzubereiten auf die Bewerbung in 7 Jahren. Das ist der zweite große Themenkomplex. Und der dritte große Themenkomplex, haben wir anfangs schon zu gesprochen, ist eben die Weiterentwicklung der Universitätsstruktur. Vielleicht einfach ein Satz dazu. Wir bemerken, dass in Forschung, Lehre und Transfer, das sind unsere 3 großen Arbeitsgebiete, eine unglaubliche Dynamik eingesetzt hat. Und zwar sowohl in der Thematik als auch in der Methodik. Also naheliegendste Beispiele sind Nachhaltigkeit und künstliche Intelligenz für ein Themenfeld und für eine Methodik. Und diese hohe Dynamik prallt auf Universitätsstrukturen in Deutschland, die an vielen Universitäten hunderte von Jahren alt sind. Und wir stellen eben fest, dass diese Strukturen nicht besonders gut geeignet sind, um mit dieser Dynamik zurechtzukommen. Deswegen möchten viele Universitäten ihre Strukturen ändern, aber Universitäten zeichnen sich auch durch ein großes Beharrungsvermögen aus. Und an der RPTU haben wir jetzt gerade ein Fenster, was sich öffnet durch die Fusion. Wir können jetzt eine Universitätsstruktur der Zukunft bauen. Und das ist der dritte große Themenkomplex, mit dem ich mich auseinandersetze.
Daneben gibt es vielleicht noch kleinere, wo wir häufiger miteinander zu tun haben. So ganz banale Fragen von Zugverbindungen beider Standorte oder Sporthallen, die man gemeinsam überlegt. Erweiterungen am Campus in Landau, über die wir sprechen, also die Möglichkeit dieser Erweiterungen. Die Frage von verkehrlicher Anbindung innerhalb der Stadt war mit ihren Vorgängern immer wieder ein Thema, also dass es überhaupt einen Bus gibt, der mal alle Standorte abfährt. Ja. Die Frage, wie wir beispielsweise die Vorstraße, also die Straße hoch zum Campus ausbauen. Vieles davon wurde, das ist vielleicht mal ein Unterschied zwischen Kaiserslautern und Landau, den ich erwähnen darf, im Universitätsausschuss besprochen, einem Gremium, das es so in Kaiserslautern nicht gibt und wo wir in Landau gesagt haben, die Universität ist uns so wichtig, wir machen da ein extra Thema. Es gibt auch einen Bürgermeister, der hat die Zuständigkeit, der soll den Kontakt halten und gucken, dass die Sachen vorankommen. Wir haben einen sehr umtriebigen, würde ich sagen, Freundeskreis, gucken gerade auch.
Ich dachte gerade, Sie wollten formulieren, wir haben einen sehr umtriebigen, für uns zuständigen Bürgermeister. Das hätte ich auf jeden Fall auch unterstrichen.
Ja, das lieb, vielen Dank. Und eines Tages schaffen wir es vielleicht auch noch gemeinsam, einen barrierefreien, beleuchteten Nicht-Angst-Raum auf der Nordseite des Campuses hinzukriegen. Das steht zumindest noch im Haushalt der Stadt. Jetzt müssen wir noch mal ein Förderprogramm finden und die Planung vorantreiben. Und. Es wird weitere Gelegenheiten geben, miteinander zu sprechen. Aber mit Blick auf meine Uhr haben wir, glaube ich, schon alles gerissen, was wir uns vorgenommen haben. Eine Sache will ich vielleicht aber am Ende doch noch platzieren. Und zwar, ich weiß nicht, ob Sie diesen Film kennen, diese Landau-Brille.
Ja, kenne ich, ja.
Ich glaube, er ist schon 2-3 Jahre alt.
Ja.
Und ich war total begeistert, als ich den das erste Mal gesehen habe. Weil er hat so dieses Gefühl, dass ich auch mit meinem Studium und meiner Lehrzeit an der Uni Landau verbinde. Und so ist es in meinem Kopf. Und ich werde daran arbeiten, Uni Landau durch RPTU zu ersetzen, auch in meinem eigenen Kopf. Aber dieses, aber man weiß gar nicht irgendwie, wo man hingekommen ist, in irgendwie so eine mittelgroße Stadt, in der man nach ein paar Wochen und Monaten irgendwie alle Leute kennt und ständig Leuten wieder begegnet und die übersichtlich ist, aber wo man die Schönheit der Landschaft hat und die Feste in der Stadt und in den Dörfern. Und alle da draußen, die vielleicht, ja, entweder ein bisschen Nostalgie spüren wollen, den kann ich raten, schaut euch das mal an, wir verlinken das. Und all diejenigen, die vielleicht nicht so genau nachvollziehen können, was dieses Phänomen Universität in Landau irgendwie hervorrufen kann, den rate ich, schaut euch das mal an. Das trifft es, glaube ich, ziemlich gut und eigentlich müssten wir denen Geld bezahlen dafür, dass sie einen tollen Werbefilm gemacht haben für die RPTU.
Ich würde auch sagen, ja, dass dieser Kurzfilm doch gut zeigt, was für eine prägende Phase im Leben Studium ist und dass Landau dafür ein sehr guter Ort ist.
Und Kaiserslautern sicherlich auch. Herr Drescher, vielen Dank für Ihre Zeit. Wir sehen uns wieder, wir hören uns auch wieder und allen da draußen eine schöne Zeit.
Dankeschön.